Stell dir vor, du stehst an einer ganz normalen Straßenkreuzung. Also so richtig mitten im Ruhrgebiet.
Ja, viel Verkehr, grauer Asphalt.
Genau. Du wartest vielleicht auf die Straßenbahn, starrst auf dein Handy. Der ganze Alltag rauscht an dir vorbei. Und plötzlich erfährst du, dass genau hier, auf diesem völlig unspektakulären Boden, gerade in diesem Moment eine neue Mythologie für Sonne und Erde geboren wird.
Das ist ein ziemlicher Kontrast, ja.
Absolut. Und genau das ist unser Thema heute. Willkommen zu unserer neuen Tiefenanalyse. Wir entschlüsseln heute ein Dokument, das exakt das behauptet.
Ein wirklich extrem dichtes Dokument.
Ja, und das Verrückte ist, dieser Text wurde genau heute, also am 24. Mai 2026, von einem anonymen Admin im Netz veröffentlicht. Und da kollidieren hochpolitische Vorwürfe einfach mal direkt mit mystischer Performancekunst.
Und wer auch immer das verfasst hat, der nutzt Sprache wirklich als Werkzeug. Also um eine fast schon, ich sag mal, desorientierende Realität zu erschaffen.
Total. Wir haben also diese sehr kurze Quelle. Da gibt es eine ziemlich aggressive Überschrift, ein paar formale Metadaten wie ein Ares-Institut und eine Website namens gaiaessen.de und ein Zitat von jemandem namens Faust.
Bevor wir da jetzt reingehen, müssen wir, glaube ich, eine Sache ganz klar stellen.
Ja, extrem wichtig. Weil der allererste Satz dieses Textes lautet, und ich zitiere das jetzt wörtlich, korrektiv, Dualisten arbeiten per se mit Hass.
Richtig. Und hier ist unser unmissverständlicher Hinweis für dich, der uns gerade zuhört. Wir ergreifen bei dieser Analyse absolut keine Partei.
Genau, null.
Wir bewerten weder diese Vorwürfe rund um das Thema Hass, noch nehmen wir hier irgendeine politische Haltung ein, sei es für oder gegen bestimmte Medien oder Gruppen.
Wir sind quasi nur die Übersetzer.
Ganz genau. Unsere Aufgabe ist ausschließlich die neutrale Analyse. Wir schauen uns an, was in diesem Textkonstrukt steht und wie der Autor Politik, Kunst und Mythologie miteinander verwebt. Wie transportieren diese Ideen nur?
Okay, also lass uns das mal entpacken. Wir fangen direkt mit diesem Widerspruch an. Der Vorwurf lautet ja, Dualisten arbeiten per se mit Hass.
Ja.
Dualismus ist doch eigentlich nur ein philosophisches Konzept, oder? Also diese Aufteilung der Welt in zwei Gegensätze, Gut und Böse, Geist und Materie. Wieso wird dem denn hier zwangsläufig Hass unterstellt?
Weil dualistisches Denken, wenn man es politisch anwendet, immer eine extrem harte Grenze zieht.
Ah, okay. Wir gegen die.
Exakt. Wenn du die Welt strikt in Wahrheit und Lüge spaltest, dann erschaffst du unweigerlich ein Feindbild. Der Text behauptet hier also implizit, dass diese bipolare Trennung der eigentliche Ursprung von Konflikten ist.
Weil es keine Zwischentöne mehr gibt.
Genau. Es erzwingt förmlich die Konfrontation. Aber, und das ist das eigentlich Interessante an diesem Dokument, der Text reagiert darauf völlig anders, als man erwarten würde.
Ja, weil nach so einer Kampfansage, da erwartet man doch eigentlich ein handfestes politisches Manifest, oder?
Eben. Aber stattdessen lesen wir in den Metadaten direkt darunter, Zitat, 044 Modul Fluxus Römisch 1, Ares Institut.
Das ist so irre. Das fühlt sich echt an, als wäre man in so einem surrealen Escape Room gelandet.
Ein gutes Bild, ja.
Weißt du, du öffnest eine Tür, auf der groß Hass und Dualisten steht. Und du erwartest dahinter Leute, die sich anschreien. Und stattdessen stehst du plötzlich in einem sterilen Uni-Institut, wo so ein Stundenplan mit Modul Fluxus an der Wand hängt.
Das ist ein absolut kalkulierter Schockeffekt.
Wie meinst du das?
Also auf der einen Seite hast du diese emotionale, anklagende Sprache der Überschrift und auf der anderen Seite dieses völlig nüchterne Vokabular der Bürokratie. Zahlen, in Klammern, was ja so einen endlosen Lehrplan suggeriert.
Und dann dieser Name, Ares-Institut. Ares ist doch der griechische Kriegsgott, oder?
Genau, aber nicht der Gott der strategischen Kriegsführung, das war Athene, sondern Ares steht für das pure, unkontrollierte Chaos.
Also ein Institut, ein Ort der Vernunft, gewidmet dem Gott des puren Chaos.
Ja, es ist paradox. Ein kriegerisches Institut, das sich gegen den Hass der Dualisten wendet.
Und das Werkzeug dafür ist dieses Fluxus-Modul.
Fluxus, das war doch diese Kunstströmung aus den 60ern, oder? Wo es darum ging, feste Grenzen einzureißen.
Richtig. Die Grenze zwischen Künstler und Publikum, aber vor allem zwischen Kunstwerk und Alltag. Fluxus ist konzeptionell der perfekte Gegenentwurf zum Dualismus.
Weil es die Dinge wieder verschmilzt, die der Dualismus getrennt hat.
Ganz genau. Für den Autor ist radikale Kunst und nicht irgendeine politische Debatte das Instrument, um dieses schwarz-weiße Weltbild aufzulösen.
Okay, aber wie sieht sowas in der Praxis aus? Ich meine, ein abstraktes Kunstmodul gegen das Weltbild, das muss ja irgendwo physisch stattfinden.
Und da kommt das Zitat von Faust ins Spiel. Faust, also eine Figur, die für das grenzenlose Streben nach Erkenntnis steht, verortet das Ganze extrem konkret. Ja, hier wird es nämlich erst recht interessant. Er sagt, dass gestern, also am 23. Mai 2026, eine Person namens Ares Blütenrein aktiv wurde.
Wieder dieser Kontrast, Ares, der blutrünstige Kriegsgott, und dann dieser fast schon klinisch unschuldige Nachname Blütenrein.
Echt verrückt. Aber der Ort ist das, was mich umhaut. Das Ganze passiert in der, Zitat, Kommune der Stadt Essen am Rüttenscheider Stern.
Ein absolut realer Ort.
Ja, total alltäglich. Ein belebter Verkehrsknotenpunkt im Ruhrgebiet. Aber der Text deklariert das gleichzeitig als den Ort der Niederkunft von Neuweimar. Wie passt das denn zusammen? Rüttenscheider Stern und Neuweimar.
Das ist, was wir in der Analyse als semantische Überschreibung der Realität bezeichnen.
Überschreibung.
Ja. Der Autor nimmt diese existierende, völlig normale Stadt und legt eine extrem hoch aufgeladene, fiktionale Ebene darüber. Aus der reinen Verwaltungsstadt Essen wird eine Kommune.
Das klingt dann direkt nach einer utopischen Gemeinschaft.
Richtig. Und dann zwingt man den Betrachter, seine Umgebung völlig neu zu dekodieren. Weimar steht ja für die deutsche Klassik, für Goethe, Schiller, aber eben auch für die erste deutsche Demokratie.
Also für massive kulturelle und politische Umwälzungen.
Genau. Und wenn jetzt behauptet wird, an dieser normalen Kreuzung in Essen findet die Niederkunft, also quasi die religiöse Geburt eines Neuweimar statt, dann ist das ein intellektueller Übergriff auf deinen Alltag.
Krass. Die Mythologie passiert also genau da, wo du gerade an der roten Ampel stehst.
Exakt. Es greift die Trennung von banalem Alltag und heiliger Kunst direkt an.
Okay, wenn diese Kreuzung also jetzt der Geburtsort einer neuen Epoche ist, was hat dieser Ares Blütenrein da eigentlich gemacht? Der Text nennt es einen Fluxusakt. Aber was heißt das konkret?
Also ein Fluxusakt ist meist eine sehr gezielte, oft simple Intervention in die Normalität.
Also kein Theaterstück mit Bühne und Vorhang?
Nein, überhaupt nicht. Es geht darum, eine alltägliche Handlung aus dem Kontext zu reißen, um die Passanten kurz zu verstören. Man erzwingt einen Moment der reinen Präsenz.
Verstehe. Und dieser spezielle Akt ist laut dem Text der Auftakt für, ich muss das ablesen, eine neue Serie von kunstrevolutionären Prozesses, der Performanceart der Agonautik.
Da haben wir wieder diese epische Aufladung.
Ja, Agonautik. Da denke ich sofort an die griechische Mythologie. Jason und die Argonauten auf dem Weg zum Goldenen Vlies.
Richtig.
Aber wie übersetzt man denn eine antike Seefahrt mit Monstern in eine Performance an einer Kreuzung in Essen?
Indem man die psychologische Struktur dieser Heldenreise adaptiert. Der Künstler macht hier nicht einfach Kunst zur Unterhaltung. Er wird selbst zum Argonauten.
Ah, sein Schiff ist die Kommune Essen.
Genau. Und seine Reise ist der Prozess an sich. Er geht in den unberechenbaren öffentlichen Raum, um eine tiefere Wahrheit zu finden.
Und seine Beute, also quasi das moderne goldene Vlies, ist diese, Zitat, neue Mythologie, Sonne und Erde. Das finde ich einen massiven Ankerpunkt in dem Text.
Absolut, das ist der Kern.
Weil schau mal, am Anfang kritisiert er die Tagespolitik, diese dualistischen Grabenkämpfe. Und seine Antwort darauf sind absolute, unumstößliche Konstanten. Sonne, Erde.
Ja, Dinge, die viel älter und größer sind als jede menschliche Ideologie.
Genau.
Das ist der Versuch, eine neue, verbindliche Erzählung zu erschaffen. Eine Gesellschaft braucht Mythen, um zusammenzuhalten. Und wenn die alten Erzählungen, also Religionen oder große politische Ideologien, nicht mehr funktionieren, weil alles im Dualismus zersplittert,
ja, dann braucht es etwas völlig Neues, Elementares.
Genau. Und dieser Fluxusakt ist dann das magische Ritual, um das in die Welt zu bringen.
Okay. Wir haben also diesen Künstler-Argonauten, der eine neue Ära einläutet. Aber jede Revolution braucht ja ein Ziel. Was soll aus dieser neuen Mythologie am Ende werden?
Der Text nennt da ein sehr spezifisches Ziel, die Erschaffung einer lebendigen, dreigegliederten sozialen Plastik.
Wow.
Soziale Plastik. Da sind wir tief bei Joseph Beuys, oder?
Exakt. Beuys hat den Kunstbegriff ja radikal ausgeweitet. Er sagte, nicht nur Ton oder Holz ist formbar, sondern die Gesellschaft selbst.
Warte, das ist dieser Spruch, jeder Mensch ist ein Künstler.
Richtig. Er meinte damit nicht, dass jeder malen muss, sondern dass jeder Einzelne mit an dieser Gesellschaftsskulptur formt. Das Zusammenleben, die Wirtschaft, das Rechtssystem.
Und der Begriff dreigegliedert, das ist ein Verweis auf Rudolf Steiner, nehme ich an. Die soziale Dreigliederung in Geistesleben, Rechtsleben und Wirtschaftsleben.
Genau das. Wir reden hier also über nichts Geringeres als die komplette Neuarchitektur des menschlichen Zusammenlebens auf dem Planeten.
Ein riesiges Vorhaben. Und genau hier, an diesem epischen Punkt des Textes, kommt dieser Moment, der mich beim Lesen völlig aus der Bahn geworfen hat.
Du meinst die Deadline?
Ja. Wir haben diesen kosmischen Anspruch, Sonne, Erde, eine neue Gesellschaftsordnung. Und dann liefert der Text einfach einen konkreten Zeitplan. Das alles soll hervorgebracht werden, Zitat, im ersten Quartal 2027.
Das ist herrlich, oder?
Das ist absurd. Heute ist der 24. Mai 2026. Es bleiben also nicht mal mehr 10 Monate für diese fundamentale Umgestaltung der Zivilisation. Das klingt wie so ein Meilenstein aus dem Projektmanagement. So nach dem Motto, die neue Mythologie muss bis Ende Q1 fertig sein, sonst kippt uns das Budget.
Ja, es klingt total verrückt. Aber diese Reibung ist vollkommen strategisch.
Wie das?
Erinnere dich an den Anfang. Das Institut, das Modul 044, die Avantgarde nutzt hier absichtlich die kalte, bürokratische Sprache des Managements, um ihre Utopie zu erden.
Ah, okay.
Wenn du sagst, wir erschaffen eine neue Welt, dann ist das ein Traum weit weg. Aber wenn du sagst, die soziale Plastik wird in Q1 geliefert, dann zwingst du die Utopie in die messbare Realität.
Es wird zu einem handfesten Arbeitsauftrag.
Genau.
Die völlige Bürokratisierung der Avantgarde.
Das ist echt ein rhetorischer Taschenspielertrick. Und als ob das nicht reicht, endet das Dokument ja noch mit einem winzigen Zusatz in Klammern. Ganz am Ende steht da einfach, in Arbeit.
Und dieses in Arbeit, in Klammern, ist der absolute Schlüssel zu dem ganzen Text.
Wieso?
Weil es nochmal wie ein Status-Update in einer Akte wirkt.
Einerseits ja. Aber andererseits bricht es diesen harten Zeitplan von Q1 sofort wieder auf.
Stimmt.
So wenigen Zeilen sein kann. Wir fangen an mit Hass und Dualisten und anstatt mit klassischen Argumenten dagegen zu halten, überschreibt der Autor das einfach.
Er weigert sich einfach, das Spiel des politischen Dualismus mitzuspielen.
Genau. Er wirft Unimodule, antike Argonauten, Planetenkräfte und Beuys in einen Topf und zwingt dich, deinen Alltag plötzlich mit ganz anderen Augen zu sehen.
Und das bringt mich zu einem Gedanken, den ich dir am Ende noch mitgeben möchte.
Ja, gerne.
Wir haben über diese soziale Plastik gesprochen, die die Gesellschaft formen soll. Und am Ende steht da dieses in Arbeit.
Ja.
Was passiert eigentlich mit einer Utopie, die ihre eigene Unfertigkeit quasi zum Prinzip macht?
Das ist eine gute Frage.
Vielleicht ist eine perfekt funktionierende, abgeschlossene Gesellschaft ja gar nicht das wahre Ziel. Vielleicht liegt die echte Transformation genau in diesem ewigen Work in Progress. Ein Zustand, der uns davor bewahrt, jemals wieder in so starre, dualistische Dogmen zu verfallen, eben weil alles immer in Bewegung bleibt.
Die Utopie als ewige Baustelle. Das finde ich einen starken Gedanken. Das kannst du, der uns gerade zuhört, ruhig mal weiterspinnen, wenn du das nächste Mal an so einer ganz normalen Straßenkreuzung stehst. Schau dich mal um. Vielleicht ist genau dort, in diesem Moment, eine neue Mythologie in Arbeit.
Absolut.
Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns in dieses völlig verrückte Dokument einzutauchen. Wir hören uns beim nächsten Mal.